Werbung.
Mit der Gesund.de App können E-Rezepte direkt per App bei der Apotheke vor Ort eingelöst werden. Einfach die Gesundheitskarte mit der App verbinden, das E-Rezept einreichen und in deiner Apotheke um die Ecke abholen. Oder ganz entspannt den Bringdienst nutzen. Jetzt Gesund.de App herunterladen. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter gesund.de.
Wahrscheinlich geht es euch genauso. Bei richtig großen Zahlen versagt meine Vorstellungskraft. Ich brauche irgendwas, das mir hilft, diese Zahlen zu erfassen. Und bitte nicht irgendein dämlicher Vergleich à la das entspricht dem 17-fachen des Medians der Anzahl von Flöhen pro Hund im Saarland oder so. Sondern etwas, das die Zahl erlebbar, sichtbar und im besten Fall buchstäblich begreifbar macht. Das hier ist eine 500-Gramm-Packung Reis aus dem Supermarkt. So, ich reiße sie mal auf und schütte sie in diesen Topf. Was ihr gerade hört, sind ungefähr 25.000 Reiskörner. Können ein paar tausend mehr oder weniger sein, das hängt von der Größe der Reiskörner ab. Sagen wir, es sind 23.241. Wenn ihr das nächste Mal Reis kocht, probiert es mal aus. Aber vermutlich habt ihr schon mal ein halbes Kilo Reis gesehen und könnt euch den Haufen gut vorstellen. 23.000 Reiskörner. Geht mal näher ran. Oder nehmt eins der winzigen Körnchen zwischen die Finger und schaut es euch an. Und stellt euch vor, dass es einen Menschen repräsentiert. Einen Menschen, der liebt und geliebt wird. Einen Menschen. Einen von ungefähr 23.000, die in den letzten 14 Tagen an Malaria gestorben sind. Das Reiskorn in eurer Hand symbolisiert wahrscheinlich ein Kind, denn 3/4 der Opfer sind unter 5 Jahre alt. Und jetzt schaut noch einmal auf den Haufen, fahrt mit der Hand dadurch, versucht, die Zahl zu begreifen. 23.000 Reiskörner. 23.000 Menschenleben, die allermeisten Kleinkinder und Babys, dahingerafft in 14 Tagen. Mehr als 600.000 Tote im Jahr 2022. Solche Zahlen und die unzähligen damit verbundenen Schicksale passen so gar nicht zu einem Podcast mit dem Titel Siege der Medizin, oder? Aber wir sprechen heute über eine Frau, ohne die wir noch viel mehr Reis bräuchten, um die Toten von 2 Wochen zu zeigen. Wir sprechen über ein wirksames Medikament, das schon Millionen Menschen das Leben gerettet hat und noch mehr hätte retten können. Denn ein Medikament kann erst dann helfen, wenn es anerkannt ist und schließlich auch bei denen ankommt, die es so dringend brauchen.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, ein Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mein Name ist Andrea Sawatzki und wie immer erzähle ich euch Medizingeschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie zum Leben erweckt. Und natürlich in Begleitung eines Experten. Wir reisen also wieder durch die Zeit. Gar nicht so tief in die Vergangenheit, dafür aber in ein Land, über das manche weniger wissen als über das Römische Reich, nach China. Auch in unserer Serie kam dieses riesige Land kaum vor, obwohl es über Jahrhunderte und Jahrtausende viel weiterentwickelt war als Europa, auch in medizinischer Hinsicht. In China gab es bereits umfangreiche medizinische Literatur, als man hierzulande noch alle Krankheiten und Wehwehchen mit einem Trinkhorn voll Met oder einem kräftigen Schlag auf den Hinterkopf zu heilen versuchte. Naja, so stelle ich mir das zumindest vor. Höchste Zeit also, nach China zu schauen und von einer Forscherin zu erzählen, die diese jahrtausendealte medizinische Literatur und Tradition mit den Methoden der modernen Wissenschaft zusammengebracht hat.
Hu Youyou ist 1930 an der Ostküste in China geboren, in der Stadt Ningbo, und ist da mit 4 Brüdern und ihren Eltern aufgewachsen und das in einem Umfeld, das sehr bildungsorientiert war, eine sehr bildungsnahe Familie, die viel dafür getan hat, dass sowohl die Jungs als auch das Mädchen eine gute Ausbildung erhalten.
Dr. Wolfgang Reuter ist ehrenamtlicher Geschäftsführer der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin und unser Begleiter auf dieser Zeitreise. In Tu Yuyus Geburtsjahr tobt in China ein schrecklicher Bürgerkrieg. Seit 3 Jahren bekämpfen sich die Nationale Volkspartei Chinas, besser bekannt als die Kuomintang unter Chiang Kai-shek, und die Kommunistische Partei Chinas. 1937, Tu Yuyu ist da 7 Jahre alt, beginnt der zweite japanisch-chinesische Krieg. Vor allem in Asien wird das als der eigentliche Beginn des Zweiten Weltkrieges angesehen. Die verfeindeten Bürgerkriegsparteien verbünden sich gegen den japanischen Aggressor. Als der Krieg 1945 mit der vollständigen Niederlage Japans endet, bricht der Bürgerkrieg wieder aus und tobt noch 4 weitere Jahre. Die geschlagene Kuomintang zieht sich nach Taiwan zurück und errichtet dort eine Militärdiktatur. Die Kommunistische Partei ruft auf dem Festland die Volksrepublik China aus. Niemand weiß genau, wie viele Menschen in den Jahren des Bürgerkriegs und des Kampfes gegen die Japaner gestorben sind. Die niedrigste Schätzung, die wir finden konnten, geht von etwa 13 Millionen Menschen aus. Vermutlich sind es viele Millionen mehr. Wenn man unser kleines Experiment von vorhin vor Augen hat, bekommt die Redewendung von einem Sack Reis, der in China umkippt, plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Trotz dieser turbulenten Zeiten, so wird Tu Yuyu selbst das später nennen, kann sie auf den besten privaten Schulen der Region lernen. Zumindest bis sie mit 16 an Tuberkulose erkrankt. Fast 2 Jahre lang muss sie zu Hause behandelt werden und dafür ihre Ausbildung unterbrechen. Als sie schließlich in die Schule zurückkehrt, weiß sie, was sie mit ihrem Leben anfangen wird.
Sie sagt selber, dass sie diese Erkrankung motiviert hat zu forschen, dass sie diese Erkrankung motiviert hat, auch im Bereich Gesundheit und Medizin tätig zu werden und dass das dann ihr späteres Studienfach, als sie mit der Schule fertig war, nachhaltig beeinflusst hat. Dann hat sie nicht Medizin studiert, sondern sie hat Pharmazie studiert, also mit dem Ziel, Apothekerin zu werden, hat aber da schon viel geforscht und ist dann auch in die traditionelle chinesische Medizin eingestiegen, hat da ihre Schwerpunkte gewählt, ist in ein Forschungsinstitut eingestiegen oder da hat sich da erfolgreich beworben, wo die wissenschaftlichen Zusammenhänge von traditioneller chinesischer Medizin und im Besonderen die der Heilkräuter erforscht wurde.
Okay, traditionelle chinesische Medizin. Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Verlassen wir Tu Yuyu für den Moment und springen ein paar tausend Jahre weiter.
Hi, geht gleich weiter. Ich stelle mich nur kurz vor. Mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheit Hören. Wir sind das Audioangebot der Apothekenumschau und somit auch zuständig für den Podcast, den ihr gerade hört. Meine Rolle im Team ist die tontechnische Umsetzung und das heißt, ich bin mit dabei im Studio, wenn wir Aufnahmen fahren, aber auch bei Interviews mit externen Gästinnen, Expertinnen und habe da immer ein Ohr auf die Soundqualität. Wenn ihr die auch hören könnt und findet, dass wir eine gute Arbeit machen, dann sagt es gerne weiter, denn das freut uns und vielleicht auch die, die uns noch nicht kennen.
Die traditionelle chinesische Medizin, abgekürzt TCM, heißt nur bei uns so. In China sagt man meistens einfach chinesische Medizin. Ganz genau genommen sagt man Zhongji, aber ohne meinen deutschen Akzent. Die Ursprünge reichen, je nachdem wen man fragt, 2.000 bis 6.000 Jahre in die Vergangenheit. Manche führen sie auf den ehrwürdigen Shennong, den göttlichen Bauern, zurück, einen legendären, mythischen chinesischen Urkaiser, der um das Jahr 2800 vor unserer Zeitrechnung gelebt haben soll. Es heißt, er habe hunderte von Pflanzen im Selbstversuch auf ihre medizinische Wirkung getestet, Außerdem habe er unter anderem den chinesischen Kalender, den Pflug und die Haltbarmachung von Samen mittels Pferdeurin erfunden und, für uns besonders interessant, die Akupunktur und die Moxibustion, also eine Kombination aus Akupunktur und Hitze. Ach ja, und dann war da noch was. Als er eines Tages neben einem Teestrauch saß, vermutlich über seine nächste Erfindung nachdachte und sich ein bisschen Wasser zum Trinken kochte, fielen ein paar getrocknete Blätter vom Strauch ins Wasser und voilà, der Tee war erfunden. Ihm wird auch das Buch Klassiker der Heilkräuter zugeschrieben, das aber vermutlich erst viele, viele hundert Jahre später, irgendwann zwischen 300 vor und 200 nach Christus, verfasst wurde. Die ältesten verlässlichen Quellen für die Anfänge der chinesischen Medizin sind sogenannte Orakelknochen, die ungefähr 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden sind. Die Geschichte ihrer Entdeckung bzw. Wiederentdeckung ist ziemlich bemerkenswert. Sommer 1899. Beijing. Wang Jirong ist Kanzler der Kaiserlichen Akademie und Beamter am Hofe von Gangju, dem Sohn des Himmels und Kaiser von China. Im Moment aber ist er nur ein Häuflein Elend. Die drei Dämonen haben ihn fest im Griff. Der erste Dämon trägt einen Hammer, der zweite einen Eimer mit eiskaltem Wasser, der dritte einen Ofen. So wird die Krankheit zumindest in den alten Schriften beschrieben. Die Europäer nennen sie Malaria, schlechte Luft, weil sie glauben, dass sie von giftigen Ausdünstungen der Erde herrührt. Wang Jirong glaubt nicht an diese Erklärung und ohnehin bevorzugt er die drei Dämonen, weil sie sehr gut beschreiben, wie es ihm gerade ergeht. Sein Zimmer, sein Zufluchtsort vor der geschäftigen, fordernden Welt, fühlt sich an wie ein Gefängnis. Der schwache Geruch von Tinte und Pergament wird erdrückt vom schweren Duft des Weihrauchs und der Heilkräuter. Die kleine Öllampe an seinem Bett wirft tanzende Schatten an die Wände, die mit kalligraphischen Schriftrollen und Malereien von Seen und Berglandschaften geschmückt sind. Ein Regal aus Rosenholz enthält Bücher und ordentlich gestapelte Schriftrollen, das Wissen von Jahrhunderten gesammelt über Jahrzehnte, das ihm doch nicht helfen kann. Mein Herr. Seine Ehefrau Lan Hua weckt ihn sanft aus fiebrigen Träumen. Cao Jun ist zurück. Wang Jirong braucht einen Moment, um sie zu erkennen und zu verstehen, was sie sagt. Dann nickt er, richtet sich auf, streicht sich den Schweiß von der Stirn und reibt die verquollenen, brennenden Augen. Am Morgen hatte sein Arzt ihm einige Rezepte aufgeschrieben und sein Schüler Jun war zur Apotheke gelaufen, um die Arzneien zu holen. Jetzt wartet er respektvoll an der Tür, in den Händen ein in ein Tuch eingeschlagenes Päckchen. Jirong winkt ihn zu sich. Jun zögert. Herr, lasst mich die Medizin für euch zubereiten. Der Apotheker hat mir genaue Anweisungen gegeben. Nein, nein, sagt Wang Jirong, dann hustet er. Zeig mir, was er dir gegeben hat. Drachenknochen, wie verschrieben. Das Beste gegen Fieber, das hat mir auch der Apotheker bestätigt. Jun legt das Päckchen auf Jirongs Schoß. Er wollte sie gleich für mich zermahlen, damit ihr sie direkt mit etwas Tee zu euch nehmen könnt. Aber wie von euch gewünscht, habe ich mir die ganzen Stücke einpacken lassen. Wang Jirong nickt. Er hat selbst zu viel Heilkunde studiert, um Ärzten oder Apothekern blind zu vertrauen. Wir wollen einmal sehen, ob es wirklich Drachenknochen sind, die er euch mitgegeben hat, oder einfach nur ein paar Knochen, die vom letzten Abendessen übrig geblieben sind. Dann lacht er über das schockierte Gesicht seines Schülers. Ein Scherz, mein lieber Jun. Andererseits, man kann nie wissen, fügt er flüsternd an, dann wickelt er das Päckchen auf. Es sind Drachenknochen. Nun ja, Wang Jirong hat seine Zweifel, ob sie wirklich von Drachen stammen, aber zumindest sind sie uralt. Ob sie wirklich helfen? Auch da ist Wang Jirong skeptisch, aber sein Arzt und seine Frau haben darauf bestanden. Wenn man ihn fragt, sind Tee und Ruhe die beste Medizin. Aber nun ja, die Drachenknochen werden nicht schaden. Wenn er nur schnell gesund wird und sich endlich wieder seinen geliebten alten Büchern und Schriftrollen, der Kalligraphie und der Geschichte zuwenden kann. Er vermisst sie so schmerzlich, dass er im Fieberwahn schon Schriftzeichen auf den Drachenknochen zu sehen glaubt. Moment mal. Jun,
Siehst du das auch?
Es ist kein Fieberwahn. Was damals in den Apotheken als Drachenknochen mit angeblich magischer, heilender Wirkung verkauft wird, ist nichts anderes als die Jahrhunderte und Jahrtausende alten, in Vergessenheit geratenen Orakelknochen. Die eingeritzten Schriftzeichen gelten heute als die ältesten bekannten Vorläufer der chinesischen Schrift und gehören zu den wichtigsten Quellen aus der Zeit der Shang-Dynastie von 1500 bis 1050 vor unserer Zeitrechnung. Priester oder Schamanen ritzten Fragen an die Ahnen oder Götter in die Oberfläche dieser Knochen, meist die Schulterknochen von Rindern oder auch die Bauchpanzer von Schildkröten. Anschließend wurden die Knochen erhitzt, bis sie rissen, und die entstandenen Risse wurden als Antworten interpretiert. Die Knochen enthalten aber auch die frühesten Zeugnisse der chinesischen Medizin und Beschreibungen von Techniken, die bis heute fester Bestandteil der TCM sind. Akupunktur zum Beispiel oder auch die Moxibustion. Dazu detaillierte Beschreibungen von Dutzenden Krankheiten und von Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung von Epidemien. Im Laufe der Zeit gerieten die Orakelknochen in Vergessenheit, wurden später aber immer wieder von Bauern aus der Erde gegraben. Man hielt sie nun für Drachenknochen, denen man magische Heilkräfte zuschrieb. Erst Wang Qirong erkannte die wahre Bedeutung dieser Knochen, per Zufall, als sie ihm selbst als Medizin verschrieben wurden. Die Menschen haben die Geschichte der Shang-Dynastie verschluckt. So heißt es in China. Und ich finde das ziemlich lustig. 3000 Jahre, nachdem die Menschen ihr Wissen über Krankheiten in Knochen- und Schildkrötenpanzer geschnitzt haben, haben ihre Nachfahren diese Aufzeichnungen als Medikament verwendet. Ob die Menschen in 3000 Jahren versuchen werden, bei Kopfschmerzen vergilbte Medikamentenbeipackzettel zu essen? Ironie der Geschichte. Das ist so ein häufig gebrauchtes Klischee, aber tja, die Geschichte ist eben oft ein Witzbold mit ausgesprochen schwarzem Humor. In der Zeit der Orakelknochen war die chinesische Medizin vor allem eine sogenannte Ahnenmedizin. Krankheiten waren das Werk von Verstorbenen, die mit ihren Hinterbliebenen noch ein Hühnchen zu rupfen hatten, oder von Lebenden, die bösartige Magie einsetzten. Die Gegenmaßnahmen bestanden dann folgerichtig zu einem großen Teil aus Opfergaben und Beschwörungen. Aber wie gesagt, auch Techniken wie die Akupunktur scheinen schon bekannt gewesen zu sein. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich aus der Ahnen- und Dämonenmedizin langsam das, was wir heute unter traditioneller chinesischer Medizin verstehen. Ihr zentrales Konzept ist die Lebensenergie Qi, die durch den Körper fließt und alle Lebensvorgänge antreibt. Der Fluss des Qi wird maßgeblich durch die einander ergänzenden gegensätzlichen Prinzipien Yin und Yang geprägt. Yin steht dabei für das weibliche Prinzip, für Ruhe, Passivität, für die Substanz, für die Nacht und für das Kühle, während Yang das männliche Prinzip, Aktivität, Wärme, den Tag und die Funktion verkörpert. Das heißt natürlich nicht, dass alle Frauen Yin sind und alle Männer Yang. Beinahe jede Aussage über Menschengruppen, die mit alle anfängt, ist Quatsch. Yin und Yang fließen ineinander, in jedem von uns, so wie Tag und Nacht. Symbolisiert durch das berühmte schwarz-weiße Symbol, ihr wisst schon, die beiden Tropfen. Es kommt auf das Gleichgewicht der beiden Prinzipien an. Ist das gestört, klappt es auch mit dem Energiefluss nicht so richtig und der Mensch wird krank. Ziel der chinesischen Medizin ist es, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Erinnert ein bisschen an die Viersäfte-Lehre, oder? Zumindest was die Sache mit dem gestörten Gleichgewicht angeht. Der Arzt Zhang Junxin, der um das Jahr 150 geboren wurde, sammelte und systematisierte das medizinische Wissen und leistete damit einen großen Beitrag zur weiteren Entwicklung der sozusagen modernen, traditionellen chinesischen Medizin. Er wird häufig auch als der chinesische Hippokrates bezeichnet, wobei mich mal interessieren würde, ob Hippokrates dann in China auch als der griechische Zhang Junxin gilt. Wäre nur fair. Zurück ins 20. Jahrhundert. 1955 schließt die 25-jährige Tu Youyou ihr Studium ab und wird der neu gegründeten Akademie für traditionelle chinesische Medizin des chinesischen Gesundheitsministeriums zugewiesen. Dass 1955, mitten in der Mao-Zeit, eine Akademie für traditionelle Medizin gegründet wird, klingt vielleicht erst einmal komisch. Ich hätte gedacht, dass Mao und Konsorten mit allen Traditionen Schluss machen. Und das ist auch nicht ganz falsch. Das ganze Land wird umgekrempelt. Die Industrie wird verstaatlicht, Grundbesitzer werden enteignet und ermordet. Intellektuelle werden verfolgt und viele chinesische Traditionen werden verboten. Trifft diese Reform- und Modernisierungswut nicht auch die traditionelle Medizin?
Das war ein klares sowohl als auch. Die neue Regierung der Volksrepublik China ist im Prinzip fortschrittsorientiert und damit auch an moderner Medizin in China interessiert. Das konnte aber das Entwicklungsland China, das es damals war, nicht gut darstellen, konnte sich nicht leisten auf einem Niveau, wie wir das zeitgleich in den westlichen Ländern gesehen haben, sodass der Ausweg traditionelle chinesische Medizin auch genutzt wurde.
Anfang der 50er Jahre gibt es in ganz China nur etwa 20.000 in westlicher Medizin ausgebildete Ärzte und ein Vielfaches an traditionellen chinesischen Medizinern. Man versucht aus der Not eine Tugend zu machen und die beiden Welten miteinander zu vereinen. Die neuen Absolventinnen und Absolventen medizinischer Fakultäten sollen zusätzlich die chinesische Medizin kennenlernen und umgekehrt. In den kommenden Jahren schreibt Tu Youyou erste Forschungsarbeiten über die medizinische Wirkung einzelner Pflanzen bei bestimmten Krankheiten und vervollständigt ihre Ausbildung in chinesischer und westlicher Medizin und insbesondere in der Verarbeitung chinesischer Materia Medica. Es klingt schön geheimnisvoll, ist lateinisch und heißt einfach heilende Substanz. Wir wissen nur wenig über Tu Youyous Privatleben. Sie hat geheiratet, so viel steht fest. Und 1965 wurde ihre erste Tochter geboren. Und zwei bedeutende und tragische weltpolitische Ereignisse rahmen sozusagen ihre Geburt ein. Zwei Ereignisse, die auch Tu Youyous Leben verändern werden. Im Jahr davor greifen die USA im Nachbarland Vietnam in den Krieg ein. Und im Jahr danach beginnt in China die Kulturrevolution. Intellektuelle stehen unter Generalverdacht. Die Roten Garden, radikalisierte und Mao treu ergebene Gruppen von jungen Menschen, verbreiten Angst und Schrecken und schwören die Zerstörung der vier Relikte. Alte Gedanken, alte Kultur, alte Gebräuche und alte Gewohnheiten, zu denen sie auch die traditionelle Medizin zählen. Vertreter der chinesischen Medizin werden öffentlich gedemütigt, einige verprügelt, viele in Umerziehungslager gesteckt. Die Universitäten werden geschlossen. Bis 1971 wird niemand mehr ein Medizinstudium beginnen. Mao verkündet, es ist absolut überflüssig, so viel Zeit mit theoretischen Studien zu verbringen. Es gibt überhaupt keinen Grund, nur Menschen mit höherer Schulbildung für eine medizinische Ausbildung zuzulassen. Genauso gut geeignet sind dafür auch Mittel- und Grundschulabgänger. Studieren ist eine blödsinnige Beschäftigung für einen Arzt. Mao nutzt die Roten Garden, um Gegner kaltzustellen, seine Machtbasis auszubauen und seine politischen Ziele durchzusetzen. Doch schon 1968 lässt er sie fallen und löst sie auf. Ihre Mitglieder finden sich nun ihrerseits in Umerziehungslagern wieder. Es ist eine Zeit der Wirren. Und trotz all der Propaganda, trotz der Universitätsschließungen, geht die Arbeit und die Forschung an anderer Stelle weiter. Vieles ist unklar. Wie erging es Tu Youyou und ihren Kolleginnen und Kollegen an der Akademie für traditionelle chinesische Medizin in diesen Jahren? Stimmt es, dass ihr Mann zwischenzeitlich in einem Umerziehungslager interniert war, wie man gelegentlich liest? Sie selbst sagt, ihr Mann sei wegen einer Fortbildungsmaßnahme von zu Hause weg gewesen. Klarer werden die Dinge, als Tu Youyou 1969 einem geheimen militärischen Projekt zugeteilt wird. Projekt 523. Und um das zu verstehen, müssen wir von einem deutschen Chemiker erzählen, von Plasmodium falciparum und von dem Krieg, der im Nachbarland Vietnam tobt. Wir kennen die schrecklichen Bilder von Massakern und Bombenangriffen und, dank Hollywood, vor allem die Leidensgeschichten der amerikanischen Soldaten, obwohl die Zahl der Opfer unter Nord- und Südvietnamesen um ein Vielfaches höher ist. Und obwohl es ihre Heimat ist, die mit Napalm verbrannt und mit Agent Orange entlaubt und vergiftet wird. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um eine andere Front und um einen Feind, der keinen Unterschied zwischen Nord und Süd, Ost und West, Kommunismus oder Kapitalismus macht. Malaria. Zwischen 1964 und 1973 kommen mindestens 65.000 amerikanische Soldaten mit Malaria ins Hospital. Die Krankheit hat massiven Einfluss auf die Kampffähigkeit der Truppe. Wir wissen nicht genau, wie viele süd- und nordvietnamesische Soldaten erkranken oder sogar sterben, aber man kann davon ausgehen, dass die Zahlen nochmal deutlich höher sind. Das Problem ist in jedem Fall so gravierend, dass sich Ho Chi Minh an das kommunistische China wendet und dringend um Hilfe bittet. Dabei ist eigentlich schon im Jahr 1934 ein hochwirksames Malaria-Medikament synthetisiert worden. Chloroquin. Der deutsche Chemiker Hans Andresack hat es als effektiveren Ersatz für die bis dahin gebräuchlichen Chininpräparate entwickelt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung zunächst nicht weitergeführt. Das Medikament gelangte danach in die USA, wo sein Potenzial erkannt wurde. Plasmodium falciparum, der wichtigste Erreger der Malaria, ist ein einzelliger Parasit, viel größer als eine Bakterie oder gar ein Virus und viel komplizierter aufgebaut als diese. Der Lebenszyklus und insbesondere die Fortpflanzung der Parasiten sind ziemlich interessant und kompliziert. Ihr Leben verläuft in verschiedenen Stadien, für die sie auf verschiedene Wirte, auf Menschen und Anopheles-Mücken angewiesen sind. Ich breche es mal ein bisschen herunter. Wenn eine infizierte Anopheles-Mücke einen Menschen sticht, gelangen die Parasiten in die Blutbahn und über diese zur Leber. Dort pflanzen sie sich ungeschlechtlich fort, gelangen schließlich wieder in die Blutbahn und befallen rote Blutkörperchen. Diese zerfallen daraufhin, was unter anderem das Fieber beim Wirt auslöst. Dann heißt es für den Erreger warten. Darauf, beim nächsten Stich einer Anopheles-Mücke wieder aus dem Wirt herausgesaugt zu werden, im Darm der Mücke zu landen und sich dort dann geschlechtlich zu vermehren. Beim nächsten Stich geht das Ganze von vorne los. Diese Beschreibung ist natürlich sehr vereinfacht. Eigentlich kann man nicht mal sagen, der Parasit tut dies und befällt jenes und hat dann wilden Sex im Mückendarm. Denn in den verschiedenen Lebensphasen sind es praktisch unterschiedliche Organismen. Ein bisschen so wie die Raupe und der Schmetterling. Oder der junge Anakin Skywalker und der alte Darth Vader. Ihr versteht schon. In jeder dieser Phasen verhalten sie sich anders und reagieren auch anders auf Medikamente. Chloroquin zum Beispiel wirkt nur im sogenannten erythrozytären Stadium, also in der Phase, in der sich die Parasiten in den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten, befinden. Auf die Kollegen, die gerade in der Leber aktiv sind, wirkt das Medikament nicht. In den 50er Jahren setzt sich die Weltgesundheitsorganisation WHO ein ebenso lobenswertes wie überambitioniertes Ziel. Die Malaria soll mit einer Doppelstrategie ausgerottet werden. Mit dem Insektizid DDT rückt man der Anopheles-Mücke zu Leibe, die den Erreger Plasmodium falciparum überträgt. Mit Chloroquin der Krankheit selbst. Doch schon 1957 tauchen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze chloroquinresistente Arten von Plasmodium falciparum auf und verbreiten sich rasch in Asien. In Südamerika, Afrika und Papua-Neuguinea entwickeln sich in der Folge unabhängig davon weitere resistente Arten. Der massive Einsatz von Chloroquin kann die Malaria nicht besiegen und leistet stattdessen der Ausbreitung der resistenten Erreger Vorschub. Und damit sind wir zurück in der Zeit des Vietnamkriegs. Als der wütet, kann der Malaria kaum noch etwas entgegengesetzt werden.
Und dann ist das Projekt 523 als Geheimprojekt der chinesischen Regierung aufgebaut worden. Die haben das Ziel, erfolgreich einen Malaria-Impfstoff, ein Malaria-Medikament zu entwickeln.
Der Name 523 hat übrigens eine ziemlich banale Bedeutung. Er steht einfach für den offiziellen Beginn der Arbeit am 23.05.1967. Anfangs setzt Projekt 523 ganz auf die im Westen etablierten Forschungsmethoden. Doch als der Erfolg ausbleibt, besinnt man sich ab 1969 auf die eigene Vergangenheit und die eigene Medizin.
Und seitdem ist dann Tu Youyou mit diesem Projekt in Berührung gekommen und hat gesagt, ich werde die Rezeptbücher, die es traditionell gibt, ich werde die durchschauen, ich werde die auf Substanzen und Herstellungsweisen durchsuchen und alles mal ausprobieren, experimentell, ob da was bei ist, was auch gegen Malaria wirkt.
Tu Youyou ist von der Aufgabe begeistert und hochmotiviert. Gleichzeitig fühlt sie sich von der Herausforderung, von der Bedeutung, der Aufgabe, der Dringlichkeit und der in sie gesetzten Erwartung überwältigt und unter Druck gesetzt. Und sie muss ein schreckliches Opfer bringen. Um sich auf die Forschung konzentrieren zu können und da ihr Mann noch immer auf der erwähnten Fortbildungsmaßnahme ist, gibt sie ihre jüngste, gerade ein Jahr alte Tochter zu ihren Eltern und die älteste, die inzwischen 4 ist, in einen Vollzeitkindergarten, wo sie mit der Familie der Erzieherin lebt. Als sie 3 Jahre später ihre Töchter besucht, erkennt die jüngste ihre Mutter nicht mehr, die ältere versteckt sich ängstlich hinter der Erzieherin. Zu dieser Zeit sind weltweit bereits mehr als 200.000 Substanzen auf eine Wirksamkeit gegen Malaria untersucht worden, mit bescheidenem Erfolg. Und Tu Youyou will die Lösung in einem Berg Jahrhunderte, teils Jahrtausende alter Schriften finden? Naja, reden wir nicht lange drum herum, schließlich würden wir ihre Geschichte hier nicht erzählen, wenn sie es nicht geschafft hätte. Ja, Tu Youyou wird fündig. Aber so ganz einfach ist das natürlich nicht. Sie und ihr Team durchsuchen die traditionelle medizinische Literatur, sammeln im Volk verbreitete Rezepte, befragen chinesische Mediziner und tragen so innerhalb von 3 Monaten mehr als 2000 Rezepte gegen Malaria zusammen. Darunter sind Kräuter, Mineralien, aber auch tierische Substanzen. Hunderte Präparate werden an malaria-infizierten Nagetieren getestet, beinahe nichts funktioniert. Doch eine Pflanze erregt das Interesse Tu Youyous. Tsinghao. Der chinesische Name für Pflanzen der Gattung Artemisia. Die Pflanze wird in den Rezeptsammlungen häufig erwähnt und unter anderem für die Wundbehandlung, für das Abtöten von Kopfläusen und das Warmhalten der Gelenke verwendet. Aber auch bei Malaria wird ihr eine heilende Wirkung zugeschrieben. Leider bezeichnet das in den Manuskripten gebrauchte Wort Tsinghao die ganze Pflanzengattung, zu der diverse Gewächse, unter anderem Wermut und Beifuß, gehören. Am vielversprechendsten scheint schließlich der einjährige Beifuß Artemisia annua zu sein, aber die Ergebnisse sind dennoch nicht überzeugend. Trotzdem, Tu Youyou ist sicher auf der richtigen Spur zu sein. Hängt ihr Misserfolg vielleicht mit der genauen Zusammensetzung oder Herstellung der Medizin zusammen? Wieder und wieder sucht sie in den alten Manuskripten nach der Lösung.
Meines Wissens gibt es 5 oder 6 große Rezeptebücher aus verschiedenen Jahrhunderten, die sie auf der Suche durchgeforstet hat. Die haben verschiedene Namen, manchmal ist es das Rezeptbuch des Gelben Kaisers oder das Rezeptbuch der Großen Harmonie. Die haben alle diese fantasievollen chinesischen Namen.
Den entscheidenden Hinweis findet sie schließlich in einem Buch mit dem relativ prosaischen Namen Handbuch der Rezepte für Notfälle. Dieses Handbuch stammt von dem Alchemisten und Unsterblichkeitssucher Ge Hong, geboren um 280, gestorben um 340 nach Christus. Na, das mit der Unsterblichkeit hat offenbar nicht funktioniert. Mithilfe von Tu Youyou und viele hundert Jahre später schlägt er dem Tod dann doch noch ein Schnippchen und rettet Millionen Malaria-Kranken das Leben. Es ist eine einzelne Anweisung in seinem Handbuch, die der Forscherin auffällt. Eine Handvoll Tsinghao in 2 Liter Wasser eintauchen, den Saft auswringen
und alles trinken, steht da. Meist werden Kräuter in der chinesischen Medizin gekocht und zu einem Sud verarbeitet, und so hatten sie das Kraut auch in ihren Experimenten behandelt. Doch was, wenn dieser Vorgang die wirksamen Substanzen zerstört? Das Team rund um Tu Youyou entwirft neue Methoden und Experimente und behandelt die Pflanze bei niedriger Temperatur mit Wasser, Ethylether oder Ethanol. Und dann? Am 4. Oktober 1971 ist es soweit. Probe Nummer 191. Ein Ethylether-Extrakt funktioniert. Und wie? Die Wirksamkeit bei der Hemmung von Malariaerregern in Nagetieren beträgt glatt 100%. In weiteren Experimenten können sie die wirksamen Bestandteile weiter eingrenzen und giftige Substanzen herausfiltern, ohne die Wirkung zu schmälern. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres beginnt das Team, große Mengen des Beifußextraktes für klinische Studien herzustellen. Dummerweise sind wegen der Kulturrevolution viele pharmazeutische Labore und Werkstätten geschlossen. Die Forscherinnen und Forscher müssen die Kräuter selbst verarbeiten, mit allem, was eben zur Verfügung steht. Zum Teil mit einfachen Haushaltsgegenständen. Sie arbeiten lang. Es gibt keine Wochenenden und keinen Urlaub. Und, obwohl sie die ganze Zeit mit organischen Lösungsmitteln hantieren, keine vernünftige Belüftung. Vor allem aber kostet diese Arbeitsweise Zeit, zu viel Zeit. Bevor endlich mit der Erprobung am Menschen begonnen werden kann, muss noch eine toxikologische Studie erstellt werden. Als Tu Youyou erkennt, dass diese die Erprobung um ein weiteres Jahr verzögern würde, fällt ihr der ehrwürdige Shen Nong ein. Ihr wisst schon, der gute Mann, dem wir den Tee verdanken und der hunderte von Pflanzen im Selbstversuch auf ihre medizinische Wirksamkeit getestet hat. In ihrer Autobiografie auf der Website des Nobelpreiskomitees schreibt Tu Youyou: Shen Nong hat hunderte Kräuter probiert. Warum konnten wir das nicht auch? Wobei sie unterschlägt, dass eines seiner Experimente Shen Nong schließlich das Leben kostete. Tu Youyou und zwei Leute aus ihrem Team testen ihr Medikament an sich selbst. Im Gegensatz zu Shen Nong allerdings unter ärztlicher Aufsicht in einem Krankenhaus.
Aber da sie selber keine Malaria hat, konnte man nur schauen, dass es wenigstens keine Nebenwirkungen bei ihr auslöste. Man hat das dann im Kleinen versucht, zuerst wenigen Malariakranken zu trinken gegeben. Und als da dann die Symptome der Malaria erfolgreich bekämpft worden waren, als man sicher war, dass man ein wirksames Medikament gefunden hat, hat man es dann auch den Kämpfern des Vietcong zur Verfügung gestellt, damit sie von der Malaria geheilt werden konnten.
1972 gelingt es, aus dem Pflanzenextrakt eine kristalline Substanz zu isolieren, die den Namen Artemisinin bekommt. Ein Jahr später entdeckt Tu Youyou bei einem Experiment das Dihydroartemisinin, ein Derivat, also eine chemische Ableitung, das 10-mal wirksamer als das Ursprungspräparat ist. Und damit kommen wir wieder zu dem Kapitel unserer Geschichte, das sich in beinahe jeder Folge auf unheimliche Weise ähnelt. Zum Refrain dieses Podcasts, könnte man sagen. Zu dem Teil, wo es um die Anerkennung einer neuen Erkenntnis oder Entdeckung geht. Oh klar, in China gibt es damit keine Probleme. Man ist stolz auf den Erfolg des Projektes 523. Etwas anders sieht es im Westen aus.
Es war schwer, Anerkennung in der Welt, in der westlichen Welt zu finden, weil das Prinzip galt, was aus der traditionellen chinesischen Medizin gekommen war, konnte nicht ein in der ganzen Welt wirksames Medikament sein. Und viele westliche Experten haben die Veröffentlichungen, die es dazu gab, nur mit sehr spitzen Fingern angefasst und haben das lange abgelehnt, Artemisinin anzuerkennen.
Um hier nicht zu schwarz-weiß zu malen, es gab neben westlicher Ignoranz und Überheblichkeit noch andere Gründe für die Verzögerung. In den 70er, 80er und frühen 90er Jahren war der wissenschaftliche Austausch zwischen China und dem Westen generell noch relativ eingeschränkt. Selbst Sprachbarrieren spielten noch eine größere Rolle. Dazu kamen unterschiedliche Anforderungen an klinische Studien und Produktionsstandards. Wie auch immer. Wäre man da etwas schneller zu Potte gekommen, hätten womöglich viele Menschen, die vor allem in Afrika in den 70ern und 80ern an chloroquinresistenten Malariastämmen starben, gerettet werden können. Hätte, hätte. Hätte auch ganz anders kommen können. Vielleicht hätte der massive Einsatz früher Artemisinin-Präparate vor allem eins erreicht. Die Entstehung artemisinin-resistenter Malariastämme. Erst in den 90er Jahren werden Präparate entwickelt, die Artemisinin und seine Derivate mit anderen Wirkstoffen kombinieren und dadurch eine schnellere Heilung bewirken und eine geringere Quote von Patienten, bei denen die Krankheit erneut ausbricht. Diese senken auch die Gefahr der Entstehung von Resistenzen deutlich. In diesen Präparaten fungiert das Artemisinin sozusagen als Killer, das die Parasiten schnell und sicher tötet und das dann auch schnell vom Körper wieder ausgeschieden wird, während die weiteren Wirkstoffe länger im Körper verbleiben, überlebende Parasiten töten und einer Neuinfektion vorbeugen. Im Jahr 2001, genau 30 Jahre nachdem Tuyuyu und ihrem Team mit der Probe 191 endlich der Durchbruch gelang, empfiehlt die WHO erstmals Artemisinin-Präparate zum Einsatz in Gebieten, in denen Chloroquin versagt. Wenige Jahre später wird es als wirksamste Therapie gegen Malaria anerkannt und 2015, tada, erhält Tuyuyu den Nobelpreis in Medizin. Ende gut, alles gut. Moment mal. Wisst ihr noch? 2022 sind mehr als 600.000 Menschen an Malaria gestorben. 3/4 von ihnen Kinder unter 5 Jahren. Dass wir Malaria heilen können, ist ein großer Sieg für die Medizin. Dass wir es so oft nicht tun, ist eine Schande für die Weltgemeinschaft. Aber ich möchte nicht so düster und anklagend enden. Und ich habe noch eine wichtige Frage. Wenn sich in den alten Schriften ein solches fantastisches Mittel gegen die Malaria fand, welche Schätze sind dort noch versteckt?
Meines Wissens ist die Entdeckung von Tuyuyu mit dem Artemisinin einzigartig in ihrer großen Bedeutung geblieben. Es mögen noch kleinere Entdeckungen dazugekommen sein. Aber der große Durchbruch, den erkenne ich nicht. Meine Schlussfolgerung ist, dass es auch ein bisschen Zufall ist. In den Rezeptbüchern steht ganz viel drin und nur ein ganz kleiner Teil ist es, der heute noch unseren Evidenzerwartungen entspricht. Und viel anderes steht da drin, für den man diesen Wirkungsnachweis nicht erbringen kann.
Nein, wir können nicht einfach die moderne, evidenzbasierte Medizin vergessen und uns auf Jahrtausende alte Weisheiten verlassen. Aber es wäre auch ein großer Verlust, das traditionelle Wissen zu ignorieren. Wahrscheinlich haben Tuyuyu und ihr Team den besten Ansatz gewählt, die alten Rezepte und Empfehlungen mit modernen wissenschaftlichen Methoden zu verbinden.
Please join me in welcoming Dr. Tu, who will present her Nobel lecture, Artemisinin. A gift from traditional Chinese medicine to the world.
在结束之前，我想再谈一点中医药。
In ihrer Nobel Prize Lecture sagte Tuyuyu 2015, durch unsere Forschungserfahrung bei der Entdeckung von Artemisinin haben wir die Stärken sowohl der chinesischen als auch der westlichen Medizin kennengelernt. Es gibt ein großes Potenzial für zukünftige Fortschritte, wenn diese Stärken vollständig integriert werden können. Ganz zum Schluss noch eine kleine, unwichtige, aber hübsche Anekdote. Tuyuyu selbst bezeichnet sie lapidar als interessanten Zufall. Im Chinesischen ist die Reihenfolge der Namen anders als bei uns. Tu ist der Familienname, Yuyu der Name, den die Eltern ihrer Tochter gegeben haben. Ihr Vater hat den Namen einer Sammlung von chinesischen Gedichten aus den Jahren 1000 bis 600 vor Christus entnommen. Yuyu ruft der Hirsch, heißt es in einem dieser Gedichte, und Yuyu steht lautmalerisch für den Ruf des Hirsches. Also, Yuyu ruft der Hirsch und frisst den wilden Hao. Und mit dem wilden Hao ist nichts anderes gemeint als Singao oder Artemisia annua oder der einjährige Beifuß. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast Dr. Wolfgang Reuter für seine Zeit und natürlich bei euch für das Interesse. Vielleicht habt ihr ja Lust, anderen von unserem Podcast zu erzählen oder einen Kommentar oder ein Like auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens zu hinterlassen. Und wenn ihr mehr wollt, schaut doch mal auf gesundheit-hören.de vorbei. Da gibt es noch einige andere interessante Podcasts rund um medizinische Themen. In unserer nächsten Folge springen wir wieder ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit, bleiben aber in Europa. Im 16. Jahrhundert revolutioniert der in Brüssel geborene Andreas Vesalius die Anatomie und unser Verständnis vom menschlichen Körper. Mit zum Teil ziemlich drastischen und makabren Methoden, vor allem wenn es darum geht, Leichen für seine Untersuchungen zu beschaffen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Josefine Arleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Arleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.